Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das Thema der Predigt haben wir vorhin schon angesprochen. Es geht um Jesus und es geht eigentlich auch um uns darin. Denn wenn wir uns die Geschichte von Karfreitag und Ostern anschauen, dann stellt sich wie überall um Jesus herum immer die Frage, wie wir uns dazu eigentlich verhalten. Ob das eigentlich unsere Geschichte ist oder ein fernes Märchen. Etwas, was damals war oder etwas, was heute eine Bedeutung hat. Und wir Christen fühlen bis heute hin, dass es Bedeutung hat. Dass es um etwas geht, was bis in das Jahr 2020 hinein hochrelevant ist. Und wir werden das in unserem Text gleich aufspüren, im mittleren Vers. Darüber wird Lutz vorrangig zu reden haben, wenn es um die Frage geht, wer wir eigentlich sind in dieser Geschichte. Aber wir fangen einmal an. Ich lese nochmal den ersten Vers unseres Textes vor. Wir gehen immer so jetzt Vers für Vers durch heute. Dann könnt ihr das auch im Blick behalten. Aber vielleicht habt ihr im Hebräerbrief ja auch den Text aufgeschlagen. Aber okay, ich gehe einfach mal ran. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Dazu gibt es verschiedene erklärende Dinge zu sagen. Das eine ist, es war damals selbstverständlich, also vor 2000 Jahren, es war auch übrigens noch vor 500 Jahren total selbstverständlich, dass wenn jemand öffentlich hingerichtet wurde, und damals wurde man öffentlich hingerichtet, dass das nicht in der Stadt passiert. Das hat sich im Mittelalter hier in Europa ganz anders abgespielt als im Judentum. In Jerusalem, da spielt ja unsere Geschichte. Dort war es, also in Jerusalem war es so, dass im jüdischen Glauben das Thema Blut immer auch mit Verunreinigung zu tun hatte. Blut war so der Stoff, in dem das Leben enthalten ist, und Blutgenuss und so war hoch verboten im Alten Testament, und auch der ganze Kontakt mit menschlichem Blut war hoch verboten. Und dass ein Mensch hingerichtet werden würde auf eine blutige Weise in der Stadt, war völlig ausgeschlossen. Weil das hätte ja bedeutet, dass die ganze Stadt verunreinigt wird. Also hat man damals in Jerusalem sich einen Ort gesucht, Golgatha, wir wissen davon, aus der Geschichte um Jesu Kreuzigung im Wesentlichen eigentlich, ein Ort draußen vor der Stadt, und der Weg dahin war ein langer und mühsamer Weg. Man kann ihn heute noch theoretisch, ob das genauso stimmt, weiß ja kein Mensch, aber die Via Dolorosa zeichnet ja in Jerusalem bis heute hin eigentlich diesen Weg nach. Und unser Text geht einige Zeit später darauf zurück, auf dieses Geschehen, und reflektiert darauf, auf das, was damals geschehen ist, und sagt eben, Jesus musste draußen vor dem Tor leiden. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, was das bedeutet. Dass Jesus überhaupt, der Gottessohn, überhaupt hingerichtet wurde, hatte einen in der Theologie lange und viel diskutierten Grund. Es ging um eine Schadenslage zwischen Gott und Menschheit. Die Situation um die Menschheit war zu dieser Zeit so schwerwiegend, dass Gott sich für einen Neubeginn entschieden hatte, denn er hatte offenbar festgestellt, dass die Menschheit sich so weit von Gott entfernt hatte, so sehr in Schuld und Sünde hineingeraten war, dass die Situation ein Reset erleben müsste. Also alles nochmal auf Null setzen, nochmal ganz von vorne beginnen. Es gab zwischen Gott und Menschheit keine funktionierende Beziehung mehr. Es gibt in der Theologie des Alten Testaments ein Konzept, das heißt das Konzept der Heiligkeit. Und das bedeutet, dass alles, was zu Gott gehört, rein sein muss. Es muss makellos sein. Das drückt sich überall aus. In den Opfergesetzen, es wird nur ein makelloses Tier geopfert. Aber es drückt sich auch in den Beziehungsaussagen aus. Also ein Mensch, der zu Gott gehört, müsste makellos sein. Und das ist hochkompliziert. Und wir alle wissen das, du und ich wissen das genau. Makellos sind wir überhaupt nicht. Keiner von uns ist makellos. Ich bin es auf keinen Fall. Lutz ist es vielleicht ein bisschen makelloser als ich, aber auch nicht so richtig. Wir sind alle nicht makellos. Und die Frage, die Gott sich offenbar gestellt hatte, war, wie bekomme ich jetzt die Menschheit makellos? Und da gibt es ein zweites Konzept, was zur Zeit Jesu im unserem Alten Testament damals gängig war und verstanden wurde, und das war das Prinzip des stellvertretenden Opfers. Es wird also etwas Makelloses für etwas geopfert, anstelle von etwas geopfert, was einen Makel hat. Am großen Versöhnungstag, im dritten Buch Mose können wir es nachlesen, wird ein makelloses Tier für die Menschheit in die Wüste geschickt. Und am Karfreitag, das ist unser Thema heute, wird der makellose Mensch, der keine Sünde hat, der nie irgendetwas getan hat, was ihn von Gott getrennt hat, Jesus, geopfert für die, die einen Makel haben, für uns. Und deshalb schreibt Paulus im Hebräerbrief, darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heiliger, also damit nach diesem Heiligkeitsprinzip jetzt das Volk, die Menschheit zu Gott gehören kann, deshalb hat Jesus sein eigenes Blut draußen vor dem Tor vergossen. Es ist tatsächlich die Geschichte des Gottessohnes, der sehr, sehr leibhaftig, sehr, sehr sensibel an ein Kreuz genagelt wird. Also er ist sensibel, die es getan haben, sind es natürlich nicht. Aber er spürt sehr körperlich, was es kostet, wenn Menschen in Gottes Augen nicht makellos sein können. Wenn sie Dinge getan haben, die sie von Gott trennen. Und Jesus zahlt an diesem Tag den kompletten, den ganzen Preis für dich und mich. Es ist für ihn super konkret, es ist nicht symbolisch verstanden. Es ist für ihn total konkret, was es heißt, unter seiner Schuld zu leiden. Es ist das stellvertretende Leiden für die kleine Schäbigkeit in unserem Leben, aber auch für jede groß angelegte Sauerei, für die du und ich gerade zu stehen haben, vor Gott und vielleicht auch vor Menschen. Und es passiert, und jetzt komme ich zurück zu dem Punkt von gerade eben, es passiert in der Trennung von der Gemeinschaft. Es passiert draußen, vor dem Tor der Stadt. Jesus wird nicht nur in diesem Augenblick der Kreuzigung, das werden wir am Karfreitag bedenken, die Trennung von Gott erleben, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern er erlebt auch die Trennung von allen anderen Menschen. Er geht an den Ort, an dem er verachtet ist, er wird auf dem Weg verachtet und er wird dort sich ganz getrennt fühlen von Gott und auch von allen Menschen. Er wird ganz allein sein und er wird ganz allein tragen, was du und ich ihm auf die Schultern gelegt haben.
Ja, und dann geht der Text weiter. Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Also die Adresse geht hier jetzt an die, die sich an Jesus gehalten haben. Und sie werden aufgefordert, mit Jesus an diesen Ort der Verlierer, der Würdelosen, der Wertlosen zu gehen, nämlich vor die Stadt. Und das, ich hatte es ja vorhin angedeutet, das ist das, was die Leute damals ganz schön gekostet hat. Ich meine, kann man verstehen, oder? Wir alle wollen lieber auf der Seite des Starken sein oder der Starken, auf der Seite der Gewinner. Wer an Nummer 1 steht in der Tabelle, dessen Trikots werden besser verkauft. Und hier werden Christen aufgerufen, geht dahin, wo Jesus scheinbar überhaupt nicht gut aussieht, wo eigentlich Schwäche ist. Geht dahin, wo euer bester Freund leidet. Geht dahin, wo es wirklich schwer ist. Und ich kann das verstehen. Wer seine Ruhe will, der ist irgendwie eigentlich falsch im christlichen Glauben. Denn Christsein, das heißt ja, dahin zu gehen, wo Jesus ist. Und das ist oft nicht da, wo am meisten Ruhe ist, sondern auch, wo das Leid ist. Wo das ist, was spannungsvoll ist, was schwer auszuhalten ist. Und Jesus ist da gewesen, er hat das selber getragen und er fordert Christen auf, auch dorthin zu gehen. Manchmal so im Dialog mit anderen Menschen von anderen Religionen ist das schon ein bisschen schwer zu erklären. Dass wir an jemanden glauben, an Jesus glauben, der doch eigentlich wie ein Verlierer aussieht, der eigentlich schwach aussieht. Wir Menschen haben so das Bedürfnis, an einen Gott zu glauben, der alles kann, der alles macht und der ohne Schwäche ist. Und Ostern, Karfreitag, ist so anders. Gott macht sich so verletzlich, so schwach. Und eben draußen vor der Stadt, wo die sind, deren Würde gebrochen ist, dort ist Jesus. Und es widerspiegelt sich ja in etlichen unserer modernen Erzählungen heute wieder. Zum Beispiel der Herr der Ringe, wenn wir daran denken, wer setzt schon auf Frodo und Sam? Aber sie sind es am Ende, die alle Kraft haben und alle Macht haben, obwohl sie am Anfang so schwach und klein aussehen. Harry Potter, wer glaubt schon an diesen kleinen Jungen mit dieser Narbe? Aber er hat die Kraft zu siegen. Wer glaubt schon an diesen Jesus, der dort verlassen stirbt? Aber in ihm ist das Geheimnis des großen Sieges über den Tod. Und Christen werden jetzt aufgefordert, auch ein Stück dieser Schmach, ein Stück dieses Außen, dieses vor der Stadt mit einzugehen. Ich möchte das mal ganz aktuell auf unser Leid, auf Corona beziehen, auf diese schwierige Situation. Und ich merke in mir und in vielen anderen Menschen, dass wir so einen Fluchtreflex haben. Da möchte eigentlich keiner hin. Keiner wünscht sich das und das ist absolut verständlich. Und keiner möchte sich damit auch gerne beschäftigen. Wir tun es, weil es geboten ist und es wäre töricht, es nicht zu tun. Aber das ist die Herausforderung, zu der Christen hier aufgefordert sind, auch in dieses Leid mit hineinzugehen. Und ich denke, wir haben diesen Fluchtreflex, davor zu fliehen und zu sagen, nein, am liebsten nicht. Ich nehme das heute wahr oder heutzutage wahr in diesen Zeiten. Einige fliehen, indem sie jammern, indem es ein ganz großes Jammern ist und ein ganz großes Gezeter. Es werden Schuldige gesucht, die Politiker haben nicht schnell genug reagiert oder hätte man doch so und so. Schuld wird bei den anderen gesucht. Immer ist es eine Art Flucht aus der jetzigen Situation, sie zu ertragen. Oder andere sagen, lass uns da nicht drüber reden. Lass uns lieber so tun, als ob alles prima wäre, ob alles gut wäre. So zwei Arten von Flucht. Aber die Bibel oder beziehungsweise hier dieser Text erfordert uns auf zu so einem dritten Weg. Zwischen Flucht ins Jammern und Flucht ins Negieren. Es gibt einen Weg und der nennt sich Klage. Dieser Weg ist ein dritter Weg, er ist eine echte Option und ich mag das. Ich mag das, wenn wir so Besprechungen haben. Wir treffen uns mindestens einmal die Woche und du hast das so ein bisschen eingebürgert bei uns. Es gibt diesen Raum der Klage. Du fragst immer, Lutz, wie geht's? Lutz, wie war deine Woche oder was hast du erlebt? Und bevor wir dann zu diesen ganzen sachlichen Dingen kommen, ist so ein Klagefenster, eine Klagemauer, die du quasi aufbaust, da. Das finde ich super. Und manchmal ist nichts, was zu klagen ist. Aber manchmal ist auch was, was zu sagen ist. Und dann kann man das sagen und dann kann man das mal loswerden und wir reden drüber, wir fühlen miteinander. Wir gehen sozusagen vor die Stadt, vor das Tor, das, wo es nicht so angenehm ist. Aber wir versuchen einander dort diesen Raum zu geben, diese Mauer zu sein gegenseitig. Und das tut gut. Und dann können wir weitermachen und die Sachen anpacken.
Und das Konzept, was dahinter steckt, also hinter dem, was wir dort eigentlich jeden Donnerstag tun, miteinander, indem wir so reden, ist ein zutiefst in der Bibel verankertes Konzept. Es ist das Konzept, das sich in den Klagepsalmen zum Beispiel findet, in denen es zwei Phasen gibt. Ah, jetzt läuten die Glocken.
Zeitumstellung.
Die Zeitumstellung ist da noch nicht angekommen.
Also an der Stelle mal ganz kurz so für alle. Jeweils um 12 Uhr, also jetzt ist es 11, weil wir die Zeit nicht umgestellt haben, aber eigentlich um 12 Uhr ist immer Hoffnungsläuten. Das heißt, wir für 3 Minuten läuten die Glocken in unserer Stadt und die sollen uns auffordern, Hoffnung zu haben, uns an Gott zu wenden und zu beten für diese Welt und dass Gott ein Erbarmen hat mit dieser Krankheit.
Und da wir jetzt die Predigt sowieso gerade unterbrochen haben, würde ich sagen, beten wir jetzt auch einfach und dann machen wir gleich mit der Predigt weiter. Aber jetzt sprechen wir ein Gebet. Jesus, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir an dich glauben dürfen und dass du für uns vor die Stadt gegangen bist, um alles zu tragen. Und danke, dass du heute mit uns gehst, durch unsere aktuelle Situation, durch das, was uns gerade Mühe macht, durch das, was wir zu beklagen haben, aber dass du auch in dem da bist, was uns Freude macht und Hoffnung gibt. Bitte segne uns in beidem, in dem Schweren und in dem Guten. Amen.
Amen.
Also, wir kommen zurück. Die Klagepsalmen haben eine Systematik, die wir in unseren Gesprächen tatsächlich genauso einhalten, auch wenn wir normalerweise nicht darüber reden, dass das etwas zutiefst Biblisches ist, was wir dort tun. Wir machen es einfach, weil es uns damit gut geht. Und das hat einen guten Grund, denn es ist der Weg der seelischen Balance zwischen wir schütten alles aus und können uns das alles von der Seele reden und wir haben dann auch wieder Mut und Hoffnung für etwas Neues. Das ist ja in so einem Gespräch, wie wir es zum Beispiel führen, wenn wir eine Dienstbesprechung haben, total normal. Wenn man mit etwas auf der Seele darum sitzt, also es war total blöd, es war total schwer, wir haben Stress miteinander oder wir haben Stress mit jemandem anders, dann kann man das nicht auf seiner Seele haben und gleichzeitig fröhlich vorausblicken. Es muss erstmal von der Seele runter. Und wir haben uns zum Beispiel mal jetzt in der Vorbereitung den Psalm 43 rausgesucht. Ich lese den einmal kurz oder einen Teil davon, und dann werdet ihr es sofort verstehen. Er fängt an mit: Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache gegen das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Und dann geht es weiter. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, und jetzt kommt es. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also von der Klage geht der Psalm über in das Gotteslob. Und wenn wir an Jesus denken, der zu den Niedrigen gegangen ist, an den Ort des Schmerzes und des Leidens, der dort vor der Stadt ist und Menschen gehen mit ihm, wir gehen in Gedanken, wir gehen als Christen in unserem Leben mit ihm vor die Stadt, dann gehen wir an den Ort, an dem die Klage sein darf. Denn natürlich haben seine Jüngerinnen und Jünger haben unter dem Kreuz geklagt. Die haben geweint um ihren Herrn, der dort stirbt. Sie haben dort alles ausgeschüttet. Und sie haben ganz sicher gebetet: Gott, warum? Warum muss ich so traurig gehen, wie es hier im Psalm 43 steht? Und wenn man sich ausgeklagt hat, wenn man Gott alles gesagt hat, dann kann man auch den Blick wieder auf das Schöne, auf das Hoffnungsvolle richten. Dann darf man bei Gott, in dieser Beziehung zu Gott, auch wieder Hoffnung schöpfen. Und genau das geschieht in diesem Text hier. Wir haben in diesem Text genau alles drin. Jesus stirbt vor der Stadt. Wir gehen mit ihm vor die Stadt. Und im letzten Vers unseres Predigttextes kommt dann genau diese Wende. Kommt es genau wieder zurück in: Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Perspektive. Und Lutz, darüber hast du noch etwas zu sagen.
Ich möchte Vers 14 vorlesen. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Ich finde das tröstlich in Situationen, wo man denkt, das Leben ist nur eins, es ist endlich und es gibt nur eine Chance. Und sei es jetzt im eigenen Leben oder von Menschen, die wir kennen, an deren Seite wir sind, zu sehen, das hat jetzt so nicht funktioniert. Ein Traum, der da war, ist nicht in Erfüllung gegangen. Und dann finde ich, ist das sehr beklemmend zu fühlen, das war jetzt die letzte Gelegenheit. Das Leben ist eben nur eins. Und Jesus macht hier, oder beziehungsweise, ja, Jesus hat den Weg dahinter errungen. Jesus hat errungen, dass es einen weiter gibt, ein Mehr. Und ein Weg durch diese Endlichkeit, durch dieses Endgültige hindurch. Ich finde das enorm tröstlich. Wenn ich mich auf diesen Weg mache vor die Stadt und dort ist nicht Vergnügen und ich habe vielleicht nicht den einfachsten Weg gewählt, sondern ich habe das Gefühl, jetzt bin ich dort und die Zeit verrinnt und ich bin in einer Situation des Leides. Und eigentlich würde ich lieber Spaß haben. Es ist für mich ein ganz tiefer Trost zu wissen, nein, das ist noch nicht alles hier. Und das ist jetzt der Ort, der wichtig ist. Der Mensch an deiner Seite braucht das, dass du da bist zum Beispiel. Und das Beste kommt noch. Du brauchst keine Angst haben. Also ich fühle das zutiefst. Ich brauche keine Angst haben, dass ich etwas verpasse in diesem Leben. Bevor ich Christ geworden bin, habe ich ganz stark mit diesem Gefühl zu kämpfen gehabt. Obwohl ich da noch jung war und noch ein längeres Leben vor mir hatte, über dieses Gefühl, ich könnte was verpassen. Diesen Text verstehe ich hier so, das brauchst du nicht, diese Angst zu haben, etwas zu verpassen. Denn das Beste, das kommt noch zum Schluss. Und du brauchst nicht ein Knecht dieser Angst sein, etwas zu verpassen.
Wir verlassen uns als Christen dabei auf Jesu Zusagen, der sehr deutlich gesagt hat, dass nach diesem Leben das eigentliche ewige Leben noch kommt. Das ist hier ausgedrückt in diesem Bild, wir haben hier keine bleibende Stadt, hier bleiben wir nicht für immer, sondern wir suchen noch die künftige Stadt. Es ist so der Gedanke, dass nach dem irdischen Leben das eigentliche ewige Leben noch kommt. Das bedeutet nicht, dass wir Christen das Leben hier nicht feiern, es nicht genießen, es nicht auskosten. Nein, das heißt es überhaupt nicht. Wir mögen das Leben, oder die meisten von uns wahrscheinlich mögen das Leben. Aber es bedeutet, dass danach noch etwas kommt, was bei weitem besser ist. Wenn ich das in ein Bild packen soll für mich, was zu Imkes und meinem Leben passen könnte, dann könnte ich sagen, ich liebe Dänemark. Ich liebe unsere Nachbarn. Und sollte Margarete Wohlenberg uns zugucken, Margarete, dein Heimatland lieben wir sehr. Aber das ewige Leben verhält sich zu diesem Leben wie Hawaii zu Dänemark. Dänemark ist super cool. Es ist hier direkt um die Ecke und da sind wir oft. So, wenn die Grenzen offen sind, meistens sind sie es ja bisher gewesen, dann fahren wir, wenn wir immer mal können, auch mal für einen Tag rüber an die dänische Westküste und lieben es und ich sammle Bernstein oder finde keinen. Richtig toll. Aber Hawaii, oh, da waren wir auch schon mal und wow, da sind jeden Tag im Jahr 27 Grad und das ist in Dänemark eigentlich, glaube ich, nie der Fall. Und so dieses Verhältnis von etwas noch Größeres, Weiteres, Volleres. Dieses Gefühl von, es gibt etwas, was noch mehr wow ist, als das, was wir jetzt hier gerade sehen. Ich weiß, dass ich Dänemark damit echt Unrecht tue, weil Dänemark ist viel mehr als nur ein Vergleich zu Hawaii. Aber ihr versteht wahrscheinlich den Gedanken, es gibt etwas mehr, etwas, was noch kommt, etwas, was wir noch schöner finden. Und das kann ich so sehen. Wir gehen ja in diesen Tagen jetzt sehr, sehr stramm auf Ostern zu. Da kommen beide Themen wieder auf. Da wird sich das im Großen abspielen, was wir heute so im Kleinen einmal zusammengefasst haben. Der ungute Tod Jesu, das Leiden vor der Stadt und das ewige Leben. Die Auferstehung Jesu und diese große Perspektive auf Ewigkeit. Und wir laden dich ein, sehr herzlich ein, ab kommenden Sonntag die Feiertage mit uns gemeinsam zu begehen. Mit uns gemeinsam dann auch an Orte zu gehen. Wir haben Orte identifiziert hier in und um Kiel herum, an denen wir die Predigten halten werden. Das wird vorab aufgezeichnet, weil wir dann an Orten sein können, die wir sonst hier nicht realisieren könnten. Und dann werden wir dort mit euch so Station für Station durch die Geschichte Jesu hindurchgehen. Und ich kann euch versprechen, und das ist nicht zu viel versprochen, wir beide sind schon so ein bisschen aufgeregt deswegen, weil es uns sonst Spaß macht, an Orte zu gehen, die spannend sind, die interessant sind und dort mit euch über die Stationen auf dem Weg Jesu nachzudenken. Und wir wünschen euch in dieser Phase, in dem, was wir jetzt gerade durchlaufen und in dem, was ihr erlebt, Gottes reichen Segen. Amen.